Epigenetik. Mit der Folie habe ich heute schon ein paar Leute verwirrt. Die Fragezeichen konnte man schon auf den Stirnen sehen. Hat jemand von euch das Wort schon mal gehört? Kann jemand was damit? Ah, doch, also nicht ganz so arg. Ich bin da beim Blättern durch eine Zeitschrift drauf gestoßen, Epigenetik, und ich bin schon so neugierig und mag gerne wissen, was auch in der Wissenschaft alles so gibt, und bin dankbar um Magazine, die das auch für Laien wie mich erklären, dass ich so ansatzweise verstehe, was hinter solchen Wörtern steckt. Und da hieß es dann, Epigenetik, ein Zweig aus der Genforschung, und die Überschrift, wie die Umwelt unser Erbgut beeinflusst, die hat mich dann weiter fasziniert, weil ich denke mir, die Genetik, die uns immer sagt, ah, ihr seid zu 100% festgelegt und determiniert durch eure Gene, diese Aussage, mit der konnte ich mich nie so ganz anfreunden, weil ich glaube an Gott, der mich verändern kann und nicht an ein Genom, das mich zu 100% festlegt. Und da war ich ganz neugierig, was es denn da mit dieser Epigenetik auf sich hat, die da doch einen Spalt wieder öffnet. Die Wissenschaftler selbst haben sich ja über Jahrzehnte gestritten, ob das denn wirklich so ist, ob unser Genom uns festlegt oder nicht auch die sozialen Einflüsse, unser Umfeld. Und die Epigenetik ist jetzt dieser Bereich, der erforscht, wie das zusammen funktioniert. Es gibt, ist zusammengesetzt, dieser Begriff aus Genetik, das ist uns geläufig, die Erblehre, Vererbungslehre, und Epi aus dem Griechischen darüber. Und das ist so wie eine Verwaltungsebene, diese Epigenetik, die über dem Genom liegt, über dem, was uns vererbt wird und die Fähigkeit hat, über Botenstoffe, also das kann ich euch jetzt nicht erklären, aber die Möglichkeit hat, an- und auszuschalten, welche Gene aktiv werden. Also tatsächlich nochmal eine Funktion dazwischen, die uns nicht zu 100% festlegt. Und damit können wir aktiv mit dabei sein, zu gestalten, was in unserem Genom mit passiert oder nicht. Zum Beispiel, ob gewisse Krankheiten ein- oder ausgeschaltet werden. Auch stabile psychische Veranlagungen können mit über diese Verwaltungsebene beeinflusst werden. Und, das finde ich ganz spannend, über weitere Generationen weitergegeben werden. Dass also auch in der kommenden Generation ein Gen an- oder ausgeschaltet bleibt. Kleiner Ausflug in die Wissenschaft musste jetzt mal so vorne dran sein. Jetzt geht es aber auch mit anderen interessanten und spannenden, für mich spannenden Sachen weiter. Mich fasziniert auch seit einiger Zeit der Gedanke, dass Gott Segensspuren in seine Welt hineinlegt. Und das hat angefangen mit Adam und Eva. Das Erste, was Gott macht, ist zu segnen. Das finden wir bei Noah, der aus der Arche aussteigt, und auch der Neuanfang mit Noah steht unter dem Segen Gottes. Und heute geht es um den bekannten Segen von Abraham. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Also wenn das keine Segensspur ist, und was für eine Verheißung, so weitreichend für Abraham, für einen Menschen. Und ich denke mir, Abraham hat vielleicht zuerst gedacht, wow, jetzt muss ja alles in trockenen Tüchern sein. Mit diesem Segen, da flutscht alles nur so, mein Leben läuft dahin, ohne Probleme, ohne Sorgen, kein Ärger. Aber wenn wir uns das Leben weiter anschauen von Abraham, sehen wir, dass da auch die Durchhänger sind, die Sorgen und Nöte, die wir auch kennen. Es geht nicht ohne Probleme weiter. Und das, obwohl Abraham ja auch gehorsam war. Er hatte den Auftrag, geh aus deinem Heimatland, und ist ausgezogen. Es ist nicht, dass da irgendwelche, ja, Ungehorsamkeiten gewesen wären. Aber Kanaan ist eben auch nicht einfach leergefegt. Da sind andere Menschen und die gucken schon mal misstrauisch auf die Fremden. Er muss dann auch noch weiter wandern nach Ägypten, weil eine Hungersnot ausbricht. Und dort geht es dann richtig los. Sarah, die schöne Frau, weckt die Begehrlichkeiten des Pharao. Passiert übrigens dann auch nochmal mit Abimelech. Und Abraham ist da auch nicht der, der sich mit Ruhm bekleckert, sondern gibt ja Sarah als seine Schwester aus. Und das ganze Elend geht los, dass Sarah dann beim Pharao landet. Alles Paletti, trotz dieser Segensverheißung, eher nicht. Noch Streiterei mit dem Leffen um die besten Weideplätze, um die Brunnen. Und schließlich trennen sie sich und Abraham landet im Süden des Landes in der Dürre, im trockenen Gebiet. Wird er sich nicht manches Mal gefragt haben, dafür habe ich jetzt alles aufgegeben, bin aus meinem Heimatland ausgezogen, all das Bekannte. Wie gut ist es, dass Gott dann erinnert, dass er andere Menschen gebraucht, um die eigentliche Zusage wieder aufzufrischen. Nicht, weil der Segen nicht mehr auf Abraham ruht, aber weil doch die alltäglichen Sorgen und Nöte manches Mal einfach das zudecken, dass wir Gesegnete sind. Und so begegnet Abraham Melchisedek, als er von einer siegreichen Schlacht gegen Kedorlaomer und dessen Verbündete zurückkehrte, zog ihm der König von Sodom ins Schavetal entgegen, das jetzt Königstal genannt wird. Ebenso kam Melchisedek, der König von Salem, dorthin und brachte Brot und Wein mit. Er war der Priester des höchsten Gottes. Melchisedek sagte zu Abraham: Der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, schenke dir seinen Segen, Abraham. Gepriesen sei der höchste Gott, denn er gab dir Macht über die Feinde. Da gab Abraham Melchisedek den 10. Teil von allen Gütern, die er den Königen abgenommen hatte. Und Gott gebraucht Melchisedek, um Abraham wieder an den Segen zu erinnern. Er spricht ihm erneut Segen zu. Und mir ist so der Vergleich von einem Liebespaar eingefallen. Da genügt es ja auch nicht, einmal gehört zu haben, ich liebe dich, sondern wir müssen uns das immer wieder neu zusprechen, dass uns der andere wichtig ist, dass wir ihn lieben. Und so erinnert uns Gott auch immer wieder daran, dass er uns segnet, dass sein Segen auf uns liegt. Und auch Gott will weiter in uns wirken, tief in uns eingraben, dass wir von ihm beschenkt sind. Und das ist auch wirklich was Wichtiges, denn ein Leben unter dem Segen Gottes hat nichts damit zu tun, dass wir in Vorleistung treten und dann legt Gott seinen Segen drauf. Sondern hier heißt es, gepriesen sei der höchste Gott, denn er gab dir Macht über deine Feinde. Nicht Abraham schafft irgendetwas, sondern Gott wirkt hinein. Er schenkt, er gibt. Und die Frage an uns ist, wo willst du Gottes Segen in deinem Leben wieder auffrischen lassen? Wo ist er vielleicht zugeschüttet? Wo sind die Sorgen größer? In welchem Lebensbereich fällt es dir schwer, Gottes Segen zu sehen? Oder versuchst du selbst mit Problemen einig zu werden? Wo brauchst du eine erneute Stärkung, weil es gerade nicht so läuft? Oder weil du in einer herausfordernden Situation steckst. Gott spricht dir heute zu, dass sein Segen immer wieder neu da ist. Und du darfst dich immer wieder neu mit seinem Segen füllen lassen. Gottes Segensspur geht weiter. Wir überspringen mal gerade 430 Jahre und landen bei Mose. Auch ein ganz, ganz bekannter Segen. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Und das sind uns auch wohlbekannte Worte. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Das ist jetzt nicht irgendein neuer Segen, der uns jetzt über Mose vermittelt wird, sondern Gott beschreibt seinen Segen, was das alles beinhaltet, wie wir gesegnet werden, was da alles drinsteckt. Und das Erste, was mir auffällt, ist, dass Segen keine pauschale Angelegenheit ist. Auch wenn hier jetzt das über das gesamte Volk Israel ausgesprochen wird, heißt es, so sollt ihr sie segnen. Aber wenn es dann um den Segen geht, dann wechselt auf einmal die Ansprache ins Du. Der Herr segne dich. Nicht irgendjemand, sondern dich. Nicht die Masse mit der Gießkanne, sondern dich. Ganz persönlich. Gott, geht es um die Beziehung mit dir. Und bei Abraham hat er auch punktgenau gesegnet. Eine Person und hat ein Ziel damit gehabt. Wir dürfen uns das gegenseitig zusprechen. Ein wunderbares Privileg. Aber der Segen, das, was er bewirkt, das kommt von Gott. Und er umfasst seinen Schutz, seine Sorge um dich, seine Versorgung. Als Israel das zugesprochen bekommt, waren sie in der Wüste. Da haben sie die Versorgung bitter nötig gehabt. Sie brauchten den, der ihr Leben bewahrt und erhält, von allem Anfang an. Und was mir so wunderbar gefällt in diesem Segen, wenn Gott dich ansieht, dann leuchtet sein Gesicht. Stellt euch vor, ihr seht einen Menschen, der euch wichtig ist, den ihr lange nicht gesehen habt. Und dann sieht man euch das an. Ihr leuchtet. Dann strahlt etwas in euch auf. Und genau so strahlt Gott uns an. In dieser Liebe, mit diesem Zugewandtsein. Er will dir deine Liebe zeigen. Seine Liebe zeigen. Wie die Sonne mit ihrem Licht und ihrer Wärme uns versorgt, uns gut tut. So will Gottes Gnade uns begegnen. Und Gott geht so weit, dass er sich selbst herabneigt. Und das andere ist, wenn er dich ansieht, dann heißt es, er erhebe sein Angesicht. Dann kommt Gott nicht so auf dich zu, oh, da kommt schon wieder der oder die, sondern er hebt sein Gesicht. Er schaut dich an, du hast seine volle Aufmerksamkeit. Er ist konzentriert auf dich. Und das in einem Wohlwollen und mit der Zusage, ich schenke dir meinen Frieden. Nicht irgendeinen Frieden, sondern wirklich den, der dich zur Ruhe kommen lässt. Der aaronitische Segen endet damit, dass so im Segnen der Name Gottes auf die Israeliten gelegt werden sollte. Und wenn Gott seinen Namen auf sein Volk legt, wenn Gott seinen Namen auf dich legt, dann legt er sein Wesen auf dich. Ich segne dich damit, dass du mit mir verbunden bist, dass du zu mir gehörst, dass du mein Kind bist. Und in einer gewissen Weise kommt auch so ein bisschen ein Anspruch rüber. Wenn du mein Kind bist, wenn du zu meiner Familie gehörst, lebe so wie ich, lebe als mein Kind, zeig an deinem Verhalten, wie und wer ich bin. Aber das ist das, was durchträgt. Gott spricht dir zu, du bist mein geliebtes Kind. Das kann dir niemand nehmen, du bist es. Und das ist auch unser Auftrag, uns das gegenseitig zuzusprechen. Und dabei darf das nicht so ein pauschaler Segen sein, irgendetwas, was wir dahin reden, sondern das ist immer auch auf zwischenmenschliche Beziehungen abgestellt. Und wenn wir das nicht ernst meinen, dann bleiben das nur Worte. Und das merkt unser Gegenüber ganz, ganz schnell. Henry Nouwen, bestimmt einigen von euch bekannt, ein katholischer Theologe, der hat das erfahren, als er in Lurch war, einem christlichen Heim für behinderte Menschen. Er hatte sich entschlossen, dort zu leben und seine Professur aufzugeben als hoch anerkannter Theologieprofessor und lebt mit behinderten Menschen zusammen. Und es passiert in einem Gottesdienst, dass eine junge Frau auf ihn zukommt, Janet, und sagt, ich brauche deinen Segen. Und Henry Nouwen reagiert ganz schnell und segnet sie mit dem in der katholischen Kirche üblichen Kreuzzeichen. Aber die junge Frau lässt sich nicht so einfach abfertigen und sie sagt, nein, das genügt nicht. Ich möchte einen richtigen Segen. Henry Nouwen hatte dann in diesem Gottesdienst tatsächlich nochmal die Gelegenheit, das anders zu machen. Und er sagte, Janet hat mich gebeten, ihr einen besonderen Segen zu spenden. Und die junge Frau steht ganz spontan auf, legt ihren Kopf an seine Brust. Und während sie sich so an ihn schmiegte, sagte er, Janet, du sollst wissen, dass du Gottes geliebte Tochter bist. Du bist kostbar in seinen Augen. Und dann kommt das Persönliche. Er schaut hin. Dein wunderschönes Lächeln, deine Güte zu den Menschen hier im Haus und die Liebe, die du uns erweist, zeigen, was für ein wunderbarer Mensch du bist. Du sollst dich immer daran erinnern, wer du wirklich bist. Ein ganz besonderer Mensch, den Gott lieb hat. Das ist der richtige Segen, den Janet gebraucht hat. Und das war eine Lektion, die der hochrangige Theologieprofessor lernen musste. Segnen ist kein Ritual, sondern das ist die ganz persönliche Zuwendung Gottes. Und dazu braucht er uns. Wir müssen uns das gegenseitig zusprechen. Dass wir diese Wahrheit verbreiten, dass wir einen Gott haben, der uns unumstößlich liebt. Und segnen bedeutet in der Tiefe, den Menschen zuzusprechen, du bist Gott, du gehörst zu Gott, du bist sein geliebtes Kind. Was uns das so ein bisschen schwer macht, ist, dass Segen nicht immer gleich sichtbar ist. Dass das manchmal in seinen Auswirkungen auf sich warten lässt. Und wenn wir da nochmal auf Abraham gucken, der hat in Israel, oder damals noch Kanaan, hat er dankstig allen Segen bekommen. Er hat so eine Anzahlung bekommen. Isaak, den verheißenen Sohn mit Sarah und eine kleine Parzelle Land für eine Grabstätte. Aber die Urverheißung, dass dort mal seine Nachkommen leben werden, die hat er gar nicht mitgekriegt. Das ist erst über 400 Jahre später passiert. Und auch der Segen, der von ihm hinüberschwappen sollte zu uns, was für eine lange Zeit, das hat er auch überhaupt nicht mitbekommen. Das blieb Abraham verborgen. Diese Perspektive, ich glaube kaum, dass er die haben konnte. Welche Perspektive hast du, wenn du an Gottes Segen denkst? Ist es auch nur im Hier und Jetzt, soweit du sehen kannst, zu seiner Nasenspitze? Erwartest du Segen für deine Kinder und Enkelkinder? Und darüber hinaus auch den Segen, dass dein Segen mit hineinwirkt in dein Umfeld, in die Menschen, die um dich herum sind, nah und sogar auch weiter? Wenn wir auf Abraham sehen, merken wir, Gott bewirkt mit seinem Segen mehr, als du sehen, erwarten und erfassen kannst. Und das gilt ganz speziell dann auch, wenn es darum geht, dass du ein Segen sein sollst. Du bist gesegnet, aber du sollst auch Segen sein. Er fordert dich auf, in diesen Segensspuren weiterzugehen. Denn wenn du geliebtes Kind bist und als geliebtes Kind lebst, heißt es auch, dass du diesen Segen weitergibst. Das gehört dazu. Und mit der Erwartung, dass dieser Segen nicht alleine jetzt in unserem näheren Umfeld, in dem, was wir sehen, wirksam wird, sondern darüber hinaus. Segnen? Ja. Wie? Muss ja so ein bisschen praktisch sein. Ich denke, das allererste, was wir an dieser Stelle brauchen, ist, dass wir die Menschen um uns herum mit Gottes Augen sehen. Dass wir uns bewusst sind, da steht jemand, den liebt Gott. Nur dann kann ich wirklich herausfinden, was sie brauchen, was sie ausmacht, in welcher Not sie gerade stecken. Wir haben mal gesehen bei Henry Nouwen, der musste auch erst genau hinsehen, was für eine Not denn da ist. Und nur so kommt Segen hinein. Und das gilt, das ist so eine besondere Lektion, es fällt uns ja nicht so schwer, Menschen zu segnen, die wir mögen, die uns nahe sind, aber das gilt auch für die, die uns nicht so angenehm sind. Etwas, was mich persönlich stark bewegt, ist, dass ich deutlich spüre, dass ich auch den Auftrag habe, Verantwortliche in der Politik zu segnen, Menschen, die Macht haben, sei es Trump und Putin, die brauchen Gottes Segen umso mehr. Wer soll denn diese Menschen verändern, als nicht Gott alleine? Das ist eine Herausforderung, aber Gott will keinen Menschen von seinem Segen ausschließen. Und da kommt es dann auch wieder auf uns zurück, diese Frage, siehst du den anderen? Nimmst du ihn überhaupt wahr? Oder bist du zu sehr mit dir selbst beschäftigt? Und wenn du denn mal hinguckst, siehst du dann das, was auf den ersten Blick so vor Augen ist? Vielleicht auch mit der Brille der Vorurteile? Oder im Rückblick, ach, das ist doch die, die hat doch immer so und so gehandelt. Und der, ach, das macht, kann man vergessen, der macht das ja sowieso immer so. Oder riskierst du einen zweiten Blick, ein bisschen tiefer? Schaust mal außen rum, was beschäftigt denn den Menschen? Was treibt ihn um? In welcher Not steckt er gerade? Schaust du gemeinsam mit Gott hin? Und dann werden wir unseren Blick schärfen, was den Menschen wirklich ausmacht, wo seine Bedürfnisse liegen. Und dann, wenn du hingesehen hast, hingehört hast, dann hast du eine Chance, dass deine zugesprochenen Worte auch wirksam werden, dass sie in den Menschen eindringen können und dass Gott in dieses Herz hineinkommen kann. Weil er bewirkt, dass Worte etwas im Menschen auslösen. Im Segnen beschenken wir uns mit der Kraft Gottes, sprechen uns Gottes Liebe zu. Und mir ist da so ein Bild gekommen, wir stempeln einen Menschen ab, aber im positiven Sinn. Wir stempeln ihn ab als geliebten Menschen Gottes. Das ist die Prägung, die wir weitergeben sollen. Ganz tief in den Menschen hinein. Du bist von Gott geliebt. Und es gibt so interessante Namens- und Wortverbindungen. Segnen kommt im Deutschen auch vom Wort signieren. Unterschreiben, seinen Namen drunter setzen. Und ganz früher musste man das so machen, dass man das in eine weiche Unterlage hineingeritzt hat. Wirklich geprägt. Und so setzt Gott seinen Namen unter unser Leben. Und so sollen wir unter andere Menschen drunter prägen, du bist geliebt. Das will Gott durch uns tun. Und ich bin überzeugt, dass wir diese Segensspuren, die Gott schon begonnen hat, dass wir die weiterführen können. Dass wir auch wieder neu starten können, wenn wir da mal von abgekommen sind. Oder ganz neue Segensspuren auftun können. Für unsere Familien, für unser Umfeld. Mit der Kraft Gottes können wir diese Beziehungen prägen. Ganz dicht natürlich in unseren Familien, aber auch darüber hinaus. Und ich komme noch mal kurz zur Epigenetik. Das ist auch so ein tolles Wort, muss man noch mal tiefer hineingucken. Und zwar zu ein paar Ergebnissen aus der Forschung. Das fand ich richtig spannend. Als man das genauer untersucht hat, stellte man fest, zwischenmenschliche Beziehungen und soziale Faktoren drücken rein das Erbgut. Babys, die von ihrer Mutter liebevoll gestreichelt werden, sind darum offenbar als Erwachsener gegen Stress gefeit. Diese epigenetischen Veränderungen werden nicht nur auf die unmittelbar folgende, sondern auch auf die Tochtergeneration übertragen. Also es geht weiter. Es wird tatsächlich was am Erbgut verändert. Und auf den Erziehungsstil hat die neue Familie ebenfalls wie ein Prägestempel gewirkt. Aus den adoptierten Töchtern wurden liebevolle Mütter von gelassenen Babys. Das alles waren Zitate aus einem Sonderartikel, das Gedächtnis des Körpers. Und ich frage mich, ist es vielleicht so, dass das Segnen, das Gute aussprechen, diese positive Zuwendung und eben dieses Aussprechen der Wahrheit, dass die Identität des Menschen in der Gotteskindschaft liegt, auch Einfluss nehmen kann auf die Steuerung unseres Erbguts? Dass Gott uns da wirklich einen Prägestempel anvertraut hat, dass wir im Segnen, im Guten weitergeben, neue Verhaltensmuster mit weitergeben können? Fordert Jesus uns deshalb auf zu segnen? Segnet eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, damit was Neues entstehen kann? Und vielleicht gibt es noch viel weitreichendere Folgen, die wir mit unserem Segen erreichen, die wir vielleicht nicht sehen. Abraham hat auch nicht alles gesehen, aber es hat gewirkt. Wie immer es ist, ob mit oder ohne Epigenetik, Fakt ist, dass Gott eine Segensspur gelegt hat. Und darauf dürfen wir vertrauen und weitergehen. Mich motiviert allerdings der Gedanke, dass das, was ich im Segen weitergebe, tatsächlich lange, weitreichende Auswirkungen haben kann. Dass das was verändert zum Positiven. Das hat aber nicht nur diese Perspektive in der Familie für mich persönlich. Denken wir auch mal als Gemeinde. Was haben wir denn da für eine Chance? So gebündelt, wenn wir alle diesen positiven Raum öffnen, wenn wir uns gegenseitig annehmen, uns Sicherheit schenken, wenn hier Menschen Zuwendung Gottes erleben können, wenn sie begreifen, dass sie Beschenkte, Begnadete sind, gesegnete und Gottesgeliebte Kinder, wenn das die Atmosphäre in unseren Gemeinden ist, dann wird das Auswirkungen haben. Dann können Menschen ihre eigene Identität neu in Jesus finden und werden dann auch eine neue Segensspur erleben können in ihrem Leben. Wir sind extrem gut ausgestattet. Das können wir uns zusprechen. Wir sind dazu ausgestattet, mit dem Segen Gottes nachhaltig zu prägen und zu verändern. Wir haben die Möglichkeit, uns immer wieder neu unter Gottes Segen zu stellen. Können uns immer wieder neu erfrischen lassen. Er legt seinen Namen auf dich. Du gehörst zu ihm, du bist sein Kind. Und der Segen hört nicht bei uns auf. Er geht viel, viel weiter, als du sehen, erwarten und erfassen kannst. Ich für meinen Teil sage mir, dann kann ich es wagen und will gerne auf Gottes Segensspur unterwegs sein. Du auch? Amen.